Die Radio Wissen. Update.
Wer im Internet falsche Dinge behauptet, zum Beispiel in Online-Foren oder Bewertungsportalen, der bleibt auch weiterhin anonym und damit geschützt. Dieses Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof heute gefällt. Gerichtssprecherin Dietlind Weinland fasst im ARD-Fernsehen zusammen.
Auch wenn jemand durch unwahre Behauptungen im Netz in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird, hat er gegen den Portalbetreiber keinen Anspruch auf Preisgabe der Identität des Nutzers.
Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Internetdienste müssen die Namen von anonymen Nutzern also nicht an Privatpersonen herausrücken, auch wenn die verleumdet worden sind. Geklagt hatte ein Zahnarzt aus Stuttgart. Er hatte auf der Seite Sanego, einem Ärztebewertungsportal, dreimal Bewertungen entdeckt, die nachweislich falsch waren. Der anonyme Nutzer behauptet zum Beispiel, dass Patientenakten in Wäschekörben gelagert würden. Außerdem seien die Wartezeiten unverhältnismäßig lang. Nachdem der Arzt sich beschwert hatte, wurden die Einträge zwar jedes Mal gelöscht, aber der Arzt wollte das Ganze endgültig beenden. Deshalb verklagte er Sanego auf Auskunft über den Verfasser. Die wollte das Portal aber aus ganz bestimmten Gründen nicht geben, sagt Jens Gmerik, der Anwalt von Sanego im ARD-Fernsehen.
Für Sanego ist es halt wichtig, dass die Bewerter auch frei sozusagen über ihre Erfahrungen berichten können, ohne Angst vor entsprechenden Repressalien.
Das Stuttgarter Oberlandesgericht gab in der ersten Instanz dem Arzt recht, der Bundesgerichtshof aber jetzt Sanego. Die Richter sagen, im Gesetz gibt es keine Grundlage für so einen Anspruch. Die Daten dürfen nur weitergegeben werden, wenn sie für eine Strafverfolgung gebraucht werden. Und dann dürfen sie auch nur die ermittelnden Behörden einsehen. Der Verleumdete kann höchstens das Portal bitten, dass seine Einträge gelöscht werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz hat das BGH-Urteil unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ralf Röder schreibt dazu auf Facebook: Lügen im Netz zu verbreiten ist eine üble Nachrede. Nach meinem Wissen eine Straftat, die auch verfolgbar ist. Insofern sollte eine Anzeige den Täter ans Licht befördern. Dass die Daten an eine Privatperson nicht herausgegeben werden, finde ich richtig. Michael Rittershürden will mehr Transparenz. Es kann nicht angehen, dass solche Feiglinge unerkannt Existenzen bedrohen dürfen. Joey Mauer hält dagegen. Die Frage ist so doch völlig falsch gestellt. Würde der Arzt Anzeige erstatten, würde die Staatsanwaltschaft aktiv werden und der wäre das Portal zur Auskunft verpflichtet. Die zivilrechtliche Klage des Arztes ist schlicht der falsche Weg zum Ziel. Daher alles richtig so. Gisborne Vance meint allerdings, die Abmahnmafia wartet doch nur auf die Herausgabe der Namen. Sabine Rukavina meint in ihrem Facebook-Post, wenn es bewiesenermaßen Verleumdung ist, dann sollte man auch dagegen vorgehen können.
Was sonst noch wichtig war?
Seit gestern Abend ist klar, dass die drei entführten israelischen Jugendlichen tot sind. Die israelische Armee hat danach Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen geflogen, die heftigsten seit gut anderthalb Jahren. Laut Armee wurden dabei mehr als 30 Ziele getroffen. Nach Angaben von Ärzten im Gazastreifen wurden 5 Menschen verletzt. Israel macht die palästinensische Hamas für den Tod der drei Jugendlichen verantwortlich. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu drohte mit Vergeltung. Es gibt aber auch Politiker, die davor warnen, dass die Lage immer weiter eskaliert. So wie der Oppositionsführer Yitzhak Herzog.
Wir alle spüren die Trauer, wir alle fühlen einen schrecklichen Schmerz und das Blut kocht. Aber wir tragen Verantwortung. Alles, was wir tun, hat einen Einfluss auf die gesamte Region. Und diese Region ist explosiv, sensibel, spannungsgeladen und inmitten dramatischer interregionaler Prozesse.
Die Jugendlichen sind vor 2,5 Wochen im südlichen Westjordanland verschwunden. Ihre Leichen wurden gestern entdeckt. Europäische Länder müssen ausländischen Ökostrom nicht so stark fördern wie den eigenen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Laut den Richtern behindert das zwar den freien Warenverkehr, aber das sei gerechtfertigt, um erneuerbare Energien zu fördern und den Umweltschutz zu stärken. Die Bundesregierung sieht mit diesem Urteil auch das deutsche Erneuerbare Energiengesetz bestätigt. Die Reform des Gesetzes hatte der Bundestag erst am vergangenen Freitag beschlossen, nach langem Hin und Her. Deutschland streitet mit der EU über das Gesetz. Konkret geht es darum, ob Strom, den Deutschland aus dem Ausland importiert, mit der EEG-Umlage belastet werden darf und ob die ausländischen Stromproduzenten Ökostromförderung bekommen sollen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel geht nach dem Urteil heute davon aus, dass die EU-Kommission das deutsche Gesetz, so wie es ist, durchwinkt. Die EU-Kommission sieht das aber anders. Für Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia ist der Streit noch nicht vom Tisch.
Wir analysieren die Auswirkungen, die Entscheidung hat. Allerdings möchte ich betonen, dass es hier um den freien Warenverkehr geht. Und die Bedenken, die in Bezug auf das EEG diskutiert wurden, betreffen andere Vorschriften der EU-Verträge.
Almunia sagt, dass es sich bei dem Urteil um einen ganz speziellen Fall zwischen Schweden und Finnland handelt. Ein finnischer Windparkbetreiber hatte geklagt, weil er für Stromimporte nach Schweden Fördergelder bekommen wollte. Seit 3 Jahren ist es in Frankreich verboten, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit komplett verschleiern. Wer dagegen verstößt, dem drohen 150 Euro Strafe. Und das darf auch so bleiben, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Die Richter finden, dass mit dem Verbot keine Grundrechte verletzt werden. Korrespondent Klaus Hempel mit den Argumenten der Richter.
Der Vollschleier vor dem Gesicht wirke zerstörerisch für das Zusammenleben in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Das Erkennen der Gesichtszüge, die Mimik, sie spielen eine wichtige Rolle bei der Kommunikation. Das Mienenspiel der Menschen verrät Gefühle und Absichten. Im öffentlichen Raum solle nicht zwischenmenschliche Verständigung unmöglich gemacht werden.
Allerdings betonen die Richter, dass dieses Urteil nicht für andere europäische Staaten verpflichtend ist. Und sie warnen davor, dass ein Burka-Verbot schnell zu islamfeindlichen Handlungen führen könnte. Eine französische Muslimin hatte gegen das Verbot geklagt. Sie fühlte sich in ihrer Religionsfreiheit verletzt. In Deutschland gilt ein Burka-Verbot für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Hessen. In Frankreich ist der frühere Präsident Nicolas Sarkozy in Polizeigewahrsam genommen worden. Außerdem sein Anwalt und 2 hohe Richter. Hintergrund ist eine Korruptionsaffäre. Korrespondent Andreas Teska mit den Einzelheiten.
Nicolas Sarkozy wird vernommen, weil er im Verdacht steht, einen Richter am höchsten Zivilgericht bestochen zu haben. Welche Rolle dabei der 2. Richter gespielt hat, ist noch nicht ganz klar. Sarkozy soll auf diese Weise versucht haben, an Informationen heranzukommen über laufende Ermittlungen, die ihn selbst betrafen. Im Gegenzug für den Bruch des Ermittlungsgeheimnisses soll er zusammen mit seinem Anwalt Herzog, einem der Richter, einen Job in Monaco versprochen haben.
Sarkozy darf jetzt bis zu 48 Stunden festgehalten und vernommen werden. Es ist das erste Mal, dass ein früherer Staatschef in Frankreich von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.
Was noch wichtig wird.
Seit Monaten wird gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Idati ermittelt, wegen der Kinderpornografie-Affäre. Ab morgen trifft sich in Berlin ein Untersuchungsausschuss. Er soll vor allem die Frage klären, warum das Bundeskriminalamt die Vorwürfe gegen Idati nicht früher verfolgt hat. Schon im Herbst 2011 hatten Fahnder aus Kanada dem BKA Daten übergeben, in denen Idati als Besteller von Kindernacktfotos auftaucht. Das BKA hat aber erst im Oktober 2013 angefangen zu ermitteln. Bei der Fußball-WM in Brasilien laufen heute Abend die letzten beiden Achtelfinals. Die Schweiz spielt gegen Argentinien, Belgien gegen die USA. Die deutsche Mannschaft hat gestern schon den Einzug ins Viertelfinale geschafft mit einem 2:1-Sieg gegen Algerien. Zufrieden waren die Fans allerdings nicht.
Unfassbar, unfassbar, unfassbar schlecht, unfassbar schlecht. Und für sowas fährt man 2 Tage 1500 Kilometer im Auto, ja, und steht 4 Stunden im Stau für sowas.
Vor allem die erste Halbzeit war schwach. Die Tore schossen André Schürrle und Mesut Özil erst in der Verlängerung. Bei Bundestrainer Jogi Löw hörte sich das dann nach dem Spiel so an.
Lief nicht so gut, aber letztendlich haben wir es geschafft und das ist gut.
Bester deutscher Spieler war Torwart Manuel Neuer. Phasenweise hat er sich als Libero eingeklinkt, um die Fehler seiner Vordermänner auszubügeln. Im Viertelfinale spielt die deutsche Mannschaft am Freitag ab 18 Uhr gegen Frankreich.
Und sonst in der Welt?
In Hongkong haben mehr als 200.000 Menschen für mehr Demokratie demonstriert und damit gegen die chinesische Führung in Peking. Die Teilnehmer der Demo forderten von der Kommunistischen Partei, ihre Freiheitsrechte nicht weiter einzuschränken und in Zukunft freie Wahlen in Hongkong zuzulassen. Die Demos am 1. Juli haben Tradition. Es ist der Tag, an dem Hongkong von Großbritannien an China zurückgegeben wurde, heute vor 17 Jahren. So viele Demonstranten wie diesmal gingen aber lange nicht auf die Straße. Hintergrund ist, dass die Führung in China den Hongkongern keine freie Wahl des Stadtoberhaupts erlauben will. Die Bürger sollen zwar in 3 Jahren abstimmen dürfen, aber nur über Kandidaten, die in Peking ausgewählt werden. Dagegen hatte es in den vergangenen Wochen schon eine Petition in Hongkong gegeben, die mehr als 800.000 Einwohner unterschrieben hatten. Chinas Regierung nannte den Aufruf illegal. Der UNO geht das Geld aus, um Flüchtlinge in Afrika mit Essen zu versorgen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat deswegen die Lebensmittelrationen für etwa 800.000 Menschen gekürzt. Die Leiter des UNHCR und des Welternährungsprogramms riefen die Geberländer auf, schnell mehr Geld bereitzustellen. An Soforthilfe werden mehr als 130 Millionen Euro gebraucht. Der UNO-Flüchtlingskommissar sagte, dass die Helfer überfordert sind wegen der vielen Krisen in Afrika. Betroffen sind vor allem hunderttausende Flüchtlinge in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad und im Südsudan. Die Politik in Indien hat versprochen, mehr zu tun, um Frauen vor Vergewaltigungen zu schützen. Das ist ein Ergebnis der Proteste, die es in den vergangenen Monaten wegen der Vergewaltigungsskandale gegeben hatte. Einen Parlamentsabgeordneten der konservativen Trinamool-Partei scheint das nicht zu interessieren. Im Netz ist ein Handyvideo aufgetaucht. Darauf ist der Abgeordnete zu sehen auf einer Wahlkampfveranstaltung. In seiner Rede droht er seinen politischen Gegnern, den Kommunisten. Wörtlich sagt er, wenn sie nicht aufhören, unsere Arbeiter einzuschüchtern, dann werde ich meine Männer schicken und ihre Frauen vergewaltigen lassen. Mehrere indische Politiker forderten einem Bericht des Guardian zufolge den Rücktritt des Trinamool-Abgeordneten. Er selbst behauptet, falsch zitiert worden zu sein. Statt Rape, vergewaltigen, will er Raid gesagt haben, also ausrauben.
Wissensnachrichten.
US-Wissenschaftler haben ein Programm entwickelt, das aus Texten Musikstücke komponiert. Es klingt sehr skurril, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Hanna Immich aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Wie muss man sich das vorstellen?
Das Projekt nennt sich Transpose und das Computerprogramm dahinter soll Literatur, also auch ganze Romane, in Klavierstücke umwandeln. Es versucht sozusagen, die Seele des Textes möglichst gut in Musik zu übersetzen.
Und wie funktioniert das dann?
Das Programm basiert auf einer Wortliste. Dafür wurden 14.000 englische Wörter mit 10 verschiedenen Emotionen korreliert. Also zum Beispiel Freude, Trauer, Furcht oder Ekel. Und daraus analysiert der Algorithmus dann, wie viele Wörter zum Beispiel eher positiv besetzt sind oder mit Angst verbunden und so weiter. Daraus ergibt sich dann auch das musikalische Muster. Also zum Beispiel, je nachdem, ob der Text eher traurig oder eher fröhlich ist, erhöht sich auch die grundsätzliche Tonhöhe des Stücks oder wird abgesenkt. Das Tempo setzt sich zusammen aus dem Verhältnis aktiver und passiver Emotionen und so weiter.
Okay, soweit theoretisch verstanden. Hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel für einen eher fröhlichen Text ist ja Peter Pan. Da dominieren die Gefühle Vertrauen und Freude. Dementsprechend ist das gesamte Stück recht hoch.
Kann ich mir vorstellen.
Okay. Im Gegensatz dazu wird A Clockwork Orange beherrscht von Angst und Traurigkeit.
Klingt sehr interessant. Hat das wirklich eine Chance, echte Komponisten abzulösen?
Also auf dem derzeitigen Stand muss man sagen, eher nein. Die Wissenschaftler selbst sagen das auch, das System ist noch nicht komplett ausgereift. Mögliche Anwendungsfelder könnten aber zum Beispiel audiovisuelle E-Books sein, dass also eine bestimmte Musik gespielt wird, die zu dem gerade gelesenen Text passt. Oder eine Weltkarte, bei der man, wenn man auf eine bestimmte Region klickt, Musik hört, die zu den Tweets passt, die von dort kommen.
Und dann haben US-Forscher im Südwesten der heutigen USA einen neuen alten Babyboom entdeckt.
Stimmt, die Wissenschaftler der Washington State Universität schreiben im Fachmagazin PNAS, dass es dort einen großen Anstieg der Geburtenrate zwischen 500 und 1300 nach Christus gegeben haben soll. Die Zahlen sollen damals sogar höher gewesen sein als irgendwo sonst heute auf der Welt. Als Gründe nennen die Forscher den Übergang vom Nomadenleben zur Landwirtschaft. Um 500 nach Christus hatten die Ureinwohner Nordamerikas den Aufbau von Mais so weit ausgereift und die Ernte war so gut, dass die Geburtenrate explosiv anstieg. Gleichzeitig ließen sich die Menschen nieder und es gab immer mehr feste Behausungen. Im Schnitt bekam den Forschern zufolge jede Frau mehr als 6 Kinder. Um 1300 nach Christus fiel die Bevölkerungszahl dann aber drastisch ab. Eine Erklärung könnte den Forschern zufolge sein, dass dann eine kritische Grenze erreicht war und die Bevölkerung einfach zu stark gewachsen war, um sich noch ernähren zu können.
Und Hanna, es gab heute noch eine traurige Meldung für alle Freunde von Fischen.
Richtig, denn auch Fische haben Freunde, mit denen sie gerne abhängen. Das ist wichtig für sie, weil sie sich in der vertrauten Gruppe besser vor Feinden schützen können und schneller lernen, worauf sie im Meer achten müssen. Der Klimawandel könnte aber dazu führen, dass die Fische ihre Freunde nicht mehr erkennen. Das haben Forscher der James Cook Universität in Australien herausgefunden. Sie testeten an einer Tropenfischart, was passiert, wenn mehr Kohlendioxid im Wasser ist. Denn der Kohlendioxidgehalt in den Ozeanen soll sich bis zum Jahr 2100 in etwa verdoppeln. Die Fische, die im belasteten Wasser aufwuchsen, schwammen auch mit Fremden mit und ignorierten alte Freundschaften. Das Kohlendioxid hat den Forschern zufolge Einfluss auf die Neurorezeptoren im Gehirn, die für die Steuerung der Sinne zuständig sind.
Dankeschön, Hanna Immich aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Westen und Südwesten von Deutschland geht der Tag meistens noch sonnig zu Ende. Ansonsten ist es eher grau und es kann auch mal schauern oder gewittern. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 6 bis 13 Grad. Morgen wird es im Süden wolkiger und auch mal nass. Der Rest bekommt mehr Sonne ab, vor allem entlang des Rheins wird es schön und die Temperaturen gehen rauf auf bis zu 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.